gedacht, ich starte mal mit diesen, ja, mit Dingen, die die meisten von euch wahrscheinlich kennenlernen. Es gibt so Familiensprüche oder so Sprüche, Phrasen, die immer wieder im Umfeld gesagt werden. Ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel gerade ziemlich verbreitet. Wenn du am Tisch sitzt und du wirst von deinem Gastgeber gefragt, möchtest du noch ein bisschen mehr zu essen haben? Und du brauchst nicht mehr, viele Leute, nee, alles gut, alles gut. Kennt ihr das? Gibt auch manchmal, wenn du dich bei jemandem entschuldigst und sagst, oh sorry, ich habe dich angerempelt, so, die andere Person sagt, nee, alles gut. Jetzt muss man sagen, alles gut geht gar nicht. Ja? Es gibt nicht alles gut. Alles gut ist die Beschreibung des Himmels und das wissen wir gerade jetzt, wenn das Leid dieser Welt aufgehört hat. Aber wir sagen einfach, alles gut. Ein Spruch aus meiner Herkunftsfamilie, also bei meinen Eltern zu Hause, war wie folgt. Häufig, wenn man sich verabschiedete, sagte jemand, ihr hört schon am Geschlecht, wer das vielleicht war, jemand sagte, besser dich. Das klingt auf den ersten Moment vielleicht so für einen Außenstehenden wie so ein Affront, ja, so letztlich, wie schlecht bist du denn, ey, jetzt mach mal besser, aber letztlich war das nur so etwas wie eine Verabschiedung bei uns zu Hause, besser dich. Und jetzt muss ich sagen, ich habe das schon eine Weile nicht so häufig von meinen Eltern zu Hause weggehe, vielleicht bin ich ja auch einfach schon am Entwicklungszenit angekommen, ja, ich brauche mich nicht mehr zu bessern. Kann auch sein, dass es einfach tatsächlich deswegen aufgehört hat. Oder es hat einfach damit zu tun, dass sich in der Familie heute andere Sprüche entwickelt haben. Aber ich habe an diesen Spruch gedacht, als ich dieses Thema vorbereitet habe. Wir befinden uns ja in den letzten Wochen hier in der CGM in einer Reihe der Basics. Was meinen wir, wenn wir über Punkt, Punkt, Punkt sprechen? Wir haben über das Thema Glauben geredet. Wir haben über das Thema geredet, wie war die Beziehung von Jesus zu Menschen und was hat das für eine Auswirkung auf unsere Beziehung zu Menschen? Wir haben über Heilsgewissheit gesprochen. Woher weiß ich eigentlich, dass ich in den Himmel komme? Was gibt mir Sicherheit, dass ich keine Angst haben brauche, dass es hier einfach so mit mir vorbeigeht? Oder wie in der letzten Woche haben wir über Anfechtung nachgedacht und ja, im Kern erlebt, dass es nicht, wenn wir Streit und Konflikte erleben, wenn wir ja erleben, wie Spannungen in unserer Welt da sind, dass es nicht in allererster Linie um Menschen geht, sondern um eine unsichtbare Welt, in der auch ein Krieg herrscht zwischen Licht und Finsternis. Und diese Worte haben wir festgestellt in dieser Reihe, die füllen auch immer wieder Leute mit unterschiedlichen Bedeutungen. Ja? Nicht immer das, wenn wir das sagen, meinen wir alles das Gleiche. Und so geht es heute um das Thema Heiligung. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über Heiligung sprechen? Und ganz praktisch geht es darum, dass wir mehr und mehr in das Vorbild von Jesus Christus verwandelt werden. Also es geht um eine Veränderung, die jeder Christ erfahren soll, die wir erfahren sollen. Das ist also ein ganz, ganz praktisches Thema für unseren Alltag und für uns. Aber noch ein bisschen deutlicher. Was bedeutet Heiligung? Wenn wir verstehen wollen, was Heiligung ist, dann müssen wir erstmal verstehen, was heilig überhaupt bedeutet. Was ist eigentlich heilig? Heilig beschreibt im Kern das absolut Vollkommene, das Perfekte, Unschuldige und das so andere, dass es ausgesondert wird. Dass es nicht bei all dem, was sonst vermischt ist, zusammen ist. Und gerade im dritten Buch Mose, am Anfang der Bibel, taucht dieses Wort heilig immer wieder auf. Und zwar zuallererst, dass Gott sich als heilig vorstellt. Gott ist heilig. Und weil er heilig ist, weil er perfekt, vollkommen, ohne jede Schuld ist, ist er auch in einer Distanz zu den Menschen. Und um die Distanz zu überbrücken, stellt er in seiner Heiligkeit einen Bezug zu seinem Volk dar. In 3. Mose 11, Vers 44 steht, ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Ihr sollt euch heiligen, weil ich heilig bin. Und spannend ist diese Selbstoffenbarung Gottes an dieser Stelle. Er ist heilig. Er braucht es nicht mehr zu werden. Er ist nicht auf irgendeinem Weg, auf irgendeinem Trip, um mehr zu finden, um vollkommener zu werden. Es ist keine Zukunftsvision, wie Gott irgendwann einmal ist, sondern er ist heilig. Und in dieser Heiligkeit fordert er sein Volk auf, seine Auserwählten, seine Menschen fordert er auf, auch heilig zu sein. Ihr Leben umzukehren, zu verändern. Gott ist ein heiliger Gott. Und das bedeutet, er hat absolut keine Sünde. Und Sünde hat bei ihm keinen Bestand. Das heißt, all das, was wir gerade jetzt in dieser Zeit an schwierigen, an herausfordernden, an Leid in dieser Welt erleben, all das ist genau das, was Gott nicht ist. Und das hat vor ihm keinen Bestand. Das kann in seiner Gegenwart nicht existieren. Das bedeutet aber auch, dass Menschen, die Sünde in ihrem Herzen haben oder Sünde generell im Leben haben, Menschen mit Sünde in seiner Gegenwart nicht bestehen können. Und eigentlich ist das die absolut schlechteste Nachricht, die man irgendwo hören könnte. Dass der heilige Gott da ist und weil er heilig ist, weil er so rein ist, können Menschen vor ihm nicht bestehen. Eine Beziehung zwischen Gott und Menschen ist aufgrund dieser Tatsache, dass wir nicht heilig sind, nicht möglich. Wenn Gott also Gemeinschaft mit Menschen haben will, wenn er uns persönlich begegnen will, wenn er dir und mir persönlich begegnen will, dann muss sich der Zustand der Menschen ändern. Irgendwas muss passieren. Und damals, zu Zeiten des Alten Testamentes, hatte das Volk Israel eine Möglichkeit, wie sie für sich diesen Zustand temporär ändern konnten. Sie konnten auf blutige Opfer ihre Schuld übertragen. Sie konnten auf Tiere ihre Schuld symbolisch legen, die dann geschlachtet wurden, in die Wüste geschickt wurden. Und letztlich ging es darum, dass sie bezahlen mussten, damit ihnen ihre Schuld vergeben wird. Es musste mit Leben bezahlt werden, damit ihre Schuld vergeben wurde und sie sich Gott nähern könnten, damit eine Verbindung zu Gott möglich ist. Als Christen glauben wir jetzt, dass Jesus Christus selbst das einzigste Opfer war, was gegeben werden musste. Er hat sein Leben gegeben. Er starb nämlich als Unschuldiger. Er starb heilig. Er starb als Heiliger und nahm damit in seinem Tod alle Schuld auf sich. Und letztlich tauscht er, und das ist so verrückt, er tauscht seine Heiligkeit, seine Unschuldigkeit, sein perfektes Sein tauscht er gegen unsere Schuld, damit wir heilig sein können, letztlich damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Er muss es nicht tun. Niemand zwingt ihn dazu, aber er macht es, weil Gott sich nach der Gemeinschaft mit uns sehnt. Dieses Geschenk anzunehmen, dass wir unsere Schuldigkeit gegen die Heiligkeit Gottes tauschen können, aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, dieses Geschenk anzunehmen, nennen wir Gnade. Wenn du also eine Verbindung, eine Beziehung zu Jesus haben willst, wenn du Gott persönlich kennenlernen willst, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht aus uns heraus selber zu ihm kommen können, sondern dass wir eben diese Gnade brauchen. Und das geht eigentlich wirklich einfach, indem wir ihn einfach bitten, wenn wir uns an ihn wenden, dass er uns dieses Geschenk überreicht. Also können wir daraus schließen, wenn Gott einen Weg für uns macht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, wenn er diese Gemeinschaft wieder frei macht, dann haben wir eine Berufung, mit ihm zu leben. Wir haben eine Berufung dafür, eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Aber wenn wir diese Berufung zu der Beziehung haben, dann geht es auch um unseren Zustand, dass wir eine Berufung haben, heilig zu sein. Und das Verrückte ist, aus unserer Identität heraus, aus dem, wer wir als Menschen sind, können wir das nicht. Wir können es nicht von uns selber, aus uns selber erreichen, heilig zu sein. Also, und jeder, der ja, selbstreflektiv vielleicht so ein bisschen unterwegs ist, weiß, wir scheitern immer wieder. Ja, wir haben immer wieder schlechte Gedanken. Wir sind gemeinste Menschen, wir suchen erst unser Bestes und nicht das Beste von anderen Leuten. Und das ist schon so normal, dass uns das vielleicht gar nicht auffällt. Und das bedeutet, wir brauchen seine Gnade immer wieder. Wir brauchen immer wieder dieses Geschenk, Schuld vergeben bekommen, damit wir diese Gemeinschaft leben können, zu der wir berufen sind. Heilig sein und Heiligung, und das ist sehr, sehr wichtig, aus uns alleine heraus funktioniert es nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst nicht heilig und du wirst auch nicht heiliger. Es ist ganz klar, wir schaffen es nicht, weil wir immer wieder versagen. Und damit leben wir sozusagen in zwei Seiten. Ja? Auf der einen Seite haben wir in Christus immer wieder einen direkten Zugang zu unserem Gott. Und auf der anderen Seite versagen wir immer wieder an dem Perfekten. Wir versagen immer wieder an dieser Unschuldigkeit und damit wenden wir uns auch von Gott ab. Und das ist eine Spannung in uns, die gleichzeitig existiert. Eine Sehnsucht danach, Gott näher zu kommen und auch ihn zu erleben. Und gleichzeitig in unserer Schuldigkeit uns immer wieder weiter von ihm zu entfernen. Das sind wie die zwei Seiten einer Münze. Völlig unterschiedlich, aber dennoch gehören sie untrennbar zusammen. Und Paulus kennt diese Spannung aus seinem eigenen Leben. Und er sieht sie in den Gemeinden um ihn herum. Und so schreibt er in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi und er wendet ein ganzes Kapitel auf diese Spannung auf. Ja? Diese Heiligkeit, die wir durch Christus haben und diese Schuldigkeit, die immer noch unser Leben prägt. Und das ist super interessant, wie dieses Kapitel, dieses zweite Kapitel im Philipperbrief startet, weil wir zuallererst lesen, wie Paulus Jesus beschreibt. Jesus, der in dieser Herrlichkeit und Heiligkeit im Himmel schon existiert hat, bevor diese Welt geschaffen wurde. Jesus wird ja nicht erst geboren als Mensch, sondern er ist Gott ewig, ohne Anfang. Und das Faszinierende ist, was Paulus beschreibt, dass er diese Schönheit, die Perfektion im Himmel verlässt und wie ein Sklave wird, indem er Mensch ist. Er liefert sich den Menschen komplett aus in aller Schwachheit. Und er lebt ein Leben, was heilig bleibt. Was eben nicht am Anspruch Gottes scheitert. Und deswegen kann er zum Schluss, beschreibt Paulus, alle Schuld dieser Welt auf sich nehmen in seinen Tod. Und letztlich wird er von Gott auferweckt, wieder zu neuem Leben. Und er wird von ihm eingesetzt in die höchste Herrschaft, auf den höchsten Herrschaftsthron im Himmel, wird verherrlicht und ist so ja quasi das Zeichen unserer Rettung. Und weil Jesus ein so perfektes Leben geführt hat, ermutigt Paulus die Gemeinde auch, ihr Leben so zu führen. Und er spricht die Gemeinde jetzt ganz persönlich an und ich lese aus Philipper 2, Vers 12. Er schreibt, meine Lieben, und ich finde das spannend, dass Paulus hier so die Leute ermutigend freundschaftlich anschreibt, er sagt, meine Lieben, ihr habt doch immer auf mich gehört. Tut es nicht nur, wenn ich unter euch anwesend bin, sondern erst recht, wenn ich jetzt fern von euch weg bin. Und er redet darüber, dass sie eben dieses heilige Leben, ein Leben, das Jesus nachfolgt, in dem wir Gutes tun, in dem wir lieben, in dem wir das ausleben. Er sagt, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt und Eltern seid oder vielleicht wenn ihr Kinder mit ihren Eltern beobachtet, wenn ihr selber Kinder von Eltern seid oder in irgendeinem Kontext, in dem ja sozusagen Menschen über Menschen stehen. Ja? Also Menschen für andere Menschen verantwortlich sind und ihnen gegenüber weisungsbefugt sind. Also sagen dürfen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und bei Kindern stellt man ganz häufig fest, und da wollen wir nur mein eigenes Leben zu gucken, und damit meine ich nicht meine Kinder, sondern die andere Richtung, ich als Kind, damals, meistens gehorcht man so lange, wie man beobachtet wird. Erstmal. Weil nur so lange, wie du beobachtet wirst, ist es ja quasi relevant für die Strafe, die du bekommst. Wenn du nicht beobachtet wirst, kannst du machen, was willst. Und letztlich entscheidest du dich erst in dem Moment, wo du unbeobachtet bist, ob du dich an die Regeln halten willst oder nicht. Also ich kenne, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch ab und zu über eine rote Ampel gehe. Aber nur, wenn es nicht gefährlich ist, wenn keine Kinder da sind und wenn die Polizei nicht zuguckt. Ich glaube auch, das ist ein bisschen normal. Paulus sagt aber, es ist egal, ob dich jemand beobachtet. Es ist egal, ob ich da bin, ob ich nah bin oder ob ich fern bin. Bleib dabei, ein Leben zu führen, was nach Jesus aussieht. Arbeitet an euch selbst und dann kommt so ein etwas verwirrender Teil oder weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Arbeitet mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Schreibt Paulus in diesem Kontext, wo er die Leute auch erst ermutigt hat zu sagen, ey, nicht nur wenn ich da bin, gehorchen, nicht nur wenn ich da bin, Jesus nachfolgen, sondern immer, und dann sagt er, arbeitet mit Furcht und Zittern daran, dass ihr gerettet werdet. Was soll das heißen? Haben wir hier so eine Berufung? Ist das eine Aufforderung von Paulus, dass Christen immer Angst um ihre Rettung haben sollen? Immer in so einer Unsicherheit leben, wenn ich jetzt nicht gehorche, wenn ich jetzt nicht auf das achte, was Gott sagt, nimmt er mich dann zu mir? Ist es nie sicher? Und Paulus gibt direkt, nachdem er das schreibt, in den folgenden Versen eine Auflösung. Ich lese euch das ab Vers 13 vor, Philipper 2. Gott bewirkt euch in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Er gibt euch auch die Kraft dazu, was zu tun, was ihm Freude macht. Was auch immer ihr tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit euch niemand etwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Was Paulus hier sagt ist, Gott schenkt dir Kraft, ihm nachzufolgen. Er ist derjenige, der dich ausrüsten will, ein Leben zu tun oder ein Leben zu leben, was ihm Freude macht. Und indem dass wir das Leben, ein Leben zu leben, was Gott Freude macht, sind wir ein helles Licht, weil wir uns unterscheiden davon. Wir sollen ja ein Licht sein unter den Menschen, die eben um sich selber sich nur sorgen, die über andere schimpfen, die ja andere Leute verurteilen. All das gilt für uns nicht. Und wenn Paulus hier schreibt, dass es darum geht, dass Gott uns die Kraft schenkt, dann ist es nicht noch ein weiterer Anspruch, den Gott hier auf dein Leben packt. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, du musst, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes und als seine Kinder werden wir von ihm versorgt. Weil wir verändert wurden, können wir jetzt anders handeln. Es geht also in diesem ganzen Kontext nicht darum, um Angst, sondern um ein Erkennen, wer wir sind. Als Kinder Gottes dürfen wir anders leben, als wir es vorher getan haben. Und wenn du es nicht tust, ist das so ein bisschen so, als hättest du was Schönes Neues zum Anziehen geschenkt bekommen, was dir wundervoll steht. Du wirst ermutigt, es zu tragen, weil es ja schon in deinem Kleiderschrank ist, aber du machst es nicht. Du denkst, du musst nicht erst dafür zu bezahlen oder dich anstrengen, sondern du kannst dir nehmen, was Gott schon für dich vorbereitet hat. Du darfst es anziehen. Was bedeutet das konkret? Paulus beschreibt ja diese Verwandlung und unsere Reaktion auf andere immer wieder in verschiedenen Worten. An einer anderen Stelle im Galaterbrief benutzt er das Bild eines Baumes mit Früchten. Und er weiß, Früchte entwickeln sich. Wenn ich einen Baum pflanze, trägt er nicht am nächsten Tag schon Früchte, sondern sie wachsen nicht von heute auf morgen, sondern ihre Entwicklung ist ein Prozess, der letztlich zu einem Genuss führt. Und ich möchte euch das mitgeben, weil ich glaube tatsächlich, dass es auch für uns entspannt ist, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir von heute auf morgen perfekt sind, sondern dass er einen Plan für Entwicklung hat, indem er uns versorgt, indem er sagt, ich wendet euch an mich. Und so beschreibt Paulus das. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er folgende Früchte in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ein Leben, was quasi sich nach Gott ausstreckt. Ein Leben, was sich nach Gemeinschaft mit ihm, nach Heiligkeit ausstreckt. Ein Leben, was Gott gefällt. Ein Leben, das heiliger wird. Dazu sagt Paulus, ihr braucht den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der in euch diese Früchte wachsen lässt. Er ist derjenige, der euch Liebe schenkt, damit ihr Liebe weitergeben könnt. Der euch Freude schenkt in bedrückender Situation, damit ihr Freude ausstrahlen könnt. Der euch Frieden schenkt, damit ihr Frieden in euch habt, damit ihr Frieden verbreitern könnt. Paulus sagt, ihr braucht den Heiligen Geist. Streckt euch also nach ihm aus. Weil wenn er da ist, wenn er euer Leben beherrscht, wenn ihr ihn immer wieder in eure Entscheidung einbezieht, wenn ihr betet, wenn ihr euch nach ihm ausstreckt, dann wird eben das passieren, dass euer Leben mehr Liebe hat, mehr Freude hat, mehr Frieden habt, dass ihr mehr Geduld habt, dass ihr freundlicher seid, dass Menschen eure Güte kennenlernen, dass ihr spürt, ja, wie Treue in euch wächst und Menschen eure Treue erleben, wie ihr sanftmütig seid und wie ihr euch selber kontrollieren könnt. Das wird unser Leben prägen. Wenn es um Heiligung geht, und ich fasse es jetzt nochmal zusammen, geht es also um Folgendes. Gott ist heilig, er ist perfekt. In ihm ist alles, wonach wir uns innerlich sehen, wonach diese Welt sich sehnt. Und gerade in diesen schwierigen Tagen jetzt, gerade merken wir das. Wir sehnen uns danach, dass das, was Gott ist, Friede, Liebe, Geborgenheit, Annahme, dass das in dieser Welt sichtbar wird. Aber Gott ist auch abgesondert, er ist heilig. Und in dieser Heiligkeit ruft er uns dazu, auch heilig zu sein. Und das ist nur durch Jesus Christus möglich. Das ist die gute Nachricht. Dass wir uns an Jesus Christus wenden können und sagen können, erfülle mich, mach mich heilig, nimm mir meine Schuld ab. Und in diesem Moment, wo wir das tun, tut er es. Und letztlich leben wir aber in dieser Spannung, dass wir dennoch merken und empfinden, irgendwas ist in uns, was das nicht, ja, was ich immer wieder davon abwenden will, was wegläuft. Und da sagt Paulus, lad den Heiligen Geist in dein Leben ein. Sprich mit ihm. Vertief die Gemeinschaft mit ihm, damit du erlebst, wie dein Leben heiliger, liebevoller, fröhlicher, friedlicher, geduldiger, freundlicher, gütiger, treuer, sanftmütiger und selbstbeherrschter wird. Ich möchte jetzt dafür beten, dass wir das erleben können, dass wir gerade in dieser Zeit, wie Paulus das schreibt, ein Licht sind für die Menschen in dieser Welt, die sich genau danach sehen. Himmlischer Vater, möchte dir Danke sagen, dass wir zu dir kommen können. Obwohl das eigentlich nicht möglich ist, weil du perfekt bist. In dir ist alles und du bist alles. Aber Jesus Christus, durch dich und dass du die Schuld dieser Welt auf dich genommen hast, dürfen wir uns Gott wieder nahen. Wir dürfen Beziehung zu dir erleben, weil du uns komplett in unserem Inneren verwandelst. Und dennoch merken wir diesen Kampf in uns, dass diese Heiligkeit zu halten für uns nicht möglich ist. Und Heiliger Geist, so lade ich dich ein, dass du uns erfüllst, dass diese Früchte, die so ein Zeichen dieser Heiligkeit sind, dass sie in uns wachsen und du unser Leben veränderst. Jesus, wir wollen den Schmerz und die Schuld in unserem Leben vor dir nicht mehr verstecken, sondern wir legen dir das hin, damit du es verwandelst, dass wir dieser Berufung zur Beziehung mit dir folgen können, aber auch der Berufung folgen, ein helles Licht zu sein in dieser Welt für dich. In deinem Namen. Amen.